Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Sarin Thurhede und es geht hier um Themen aus der persönlichen Entwicklung, was es heißt, die eigene Berufung zu leben, ein Leben in Erfüllung und Fülle zu gestalten und auch ums Content Creator sein. Und ja, ich freue mich besonders, heute ein Interview mit dir zu teilen. Ich hatte Anfang des Jahres den Impuls, dass ich gerne Gespräche mit Frauen führen möchte, bei denen ich wahrnehme, dass sie ihre Berufung leben. Und ja, diese Gesprächsreihe soll zum einen die Vielfalt zeigen, was es bedeutet, die Berufung zu leben. Darauf gibt es ja nicht eine Antwort. Und ich finde es einfach immer sehr inspirierend, da, wenn andere Einblicke gewähren, wie sie ihre Berufung leben, wie sie ihr Leben gestalten. Und ja, wenn es dich zugleich auch inspiriert, mehr deinem eigenen Herzen, der Stimme aus deinem Inneren zu folgen und selbst für dich zu erforschen, was deine Berufung ist und was das für dich bedeuten könnte, sie zu leben, dann freut mich das umso mehr. Heute zu Gast habe ich Sashima Möller-Titel. Sie ist Autorin, Leiterin eines spirituellen Zentrums. Sie ist Mutter für 3 Kinder und Oma für 7 Enkelkinder und hat ein sehr reiches Leben. Also es war wirklich beeindruckend, als ich das Gespräch mit ihr geführt habe. Und ja, ich freue mich jetzt total, es mit dir zu teilen und wünsche dir viel Freude und Inspiration. Und ja, los geht's. Herzlich willkommen, Sashima Möller-Titel. Du bist Autorin, spirituelle Lehrerin und Leiterin von einem spirituellen Zentrum. Du bist Mutter, du bist Oma. Und ich behaupte, du bist jemand, die ihre Berufung lebt. Würdest du das selber so auch über dich sagen?
Ja, durchaus. Für mich war das jetzt auch gar nicht so schwer, weil ich eigentlich auch schon ein bisschen so aufgewachsen bin. Also mein Vater war Pastor und in der DDR war das ja auch nochmal was Besonderes. Also besonders, indem man, wenn man irgendwo sich zu Gott oder so bekennen würde oder so, wenn man damit zu tun hat, dann ist man ja, war man ja in der DDR Außenseite. Und insofern, wenn man Pastor werden wollte, dann musste man sich schon überlegen, will ich all diese Anfeindungen in Kauf nehmen? Ist es mir so wichtig? Und das habe ich aber und bei meinen Eltern eigentlich immer gespürt, dass sie ihren, dass sie das machten. Meine Mutter war Hausfrau, aber mit 6 Kindern und Schwiegermüttern im Haus war sie also immer mehr als überlastet und hat gleichzeitig auch den Chor geleitet und so. Also insofern, die haben wirklich beide ihr Innerstes gegeben für das, was sie meinten, was ihrer inneren Führung entsprach. Insofern wurde da gar nicht so viel drüber gesprochen, aber das habe ich gespürt. Das war für mich so was, dass man einfach so sein Leben lebt. Insofern bin ich vielen anderen Menschen gegenüber doch ganz schön im Vorteil oder habe einen gewissen Vorlauf.
Und das klingt jetzt auch so, dass du das auch schon als Kind auch als was Positives wahrgenommen hast. Also es hätte ja auch sein können, dass eben durch diese ganzen Konsequenzen, die deine Eltern dadurch sicherlich teilweise auch zu tragen hatten, dass du dich dann vielleicht eher fürs Gegenteil entscheidest, dass du denkst, zu dem Schluss kommst, oh nee, das geht ja gar nicht, ich werde es so nicht machen. Aber so war das wohl nicht.
Ich wusste in meinem tiefsten Innern, dass das richtig ist, was sie machen. Aber ich habe natürlich war mir das immer peinlich, ich habe immer versucht, irgendwo nicht aufzufallen. Nur ja nicht gefragt werden von der Lehrerin in der Schule, was arbeitet dein Vater? Das muss man ja dann vielleicht in Russisch sagen oder so. Also wir hatten ja damals, haben ja Russisch gelernt. Und das kam immer mal wieder vor, dass man den Beruf seines Vaters angeben musste vor der Klasse. Und da hatte ich halt immer irgendwie doch ziemlich Herzklopfen, dass das nicht wieder passieren würde, dass ich das nicht sagen muss. Und insofern ist das für mich ja ein gutes Übungsfeld gewesen, schon für das, was ich jetzt mache. Da habe ich mich immer noch versucht zu verstecken und ja nicht aufzufallen. Und natürlich habe ich auch irgendwo gegen meine Eltern rebelliert. Ich wusste eins, ich will niemals Krankenschwester werden, keinen kirchlichen Beruf ergreifen, auch keinen Pastor heiraten, wie meine Schwestern.
Ja.
Auch Schwestern. Das war ganz klar. Also insofern war die Distanz und die Rebellion zu den Eltern war schon auch da. Aber im tiefsten Innern wusste ich, das, was sie machen, ist total richtig, weil sie einfach für die Menschen da waren. Heute würde ich natürlich sagen, sie hätten auch noch ein bisschen für sich da sein können, aber es war einfach nicht zu übersehen, dass sie wirklich das Beste für jeden wollten.
Würdest du sagen, das ist Berufung oder was würdest du sagen, ist deine Berufung?
Das würde ich noch nicht sagen, dass das ausschließlich Berufung ist, sondern Berufung kann jemand genauso leben, der im Rollstuhl sitzt, sich gar nicht mehr bewegen kann. Es kann sein, dass seine Berufung ist, einfach nur zu strahlen oder einfach da zu sein durch sein Dasein. Einen Punkt in einem Gesamtnetzwerk von Menschheit zu erfüllen, seinen Part zu erfüllen. Und dadurch trägt er auch schon dazu bei, dass in einem Netzwerk, in diesem Netzwerk Menschheit sich etwas bewegen kann.
Ja, und was würdest du sagen, ist deine Berufung?
Ja, es hat tatsächlich was mit Sehen zu tun. Also, es ist eigentlich, das habe ich auch erst vor wenigen Jahren erkannt, dass wenn ich jetzt, bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Und wenn man dann so auf sein Leben zurückschaut, dann wird einem vieles so deutlich. Also, wo man sonst gar nicht so drüber nachgedacht hat. Ich konnte als Pastorentochter kein Abitur machen. Das war meistens bei Pastorenkindern in der DDR so. Damit war Medizinstudium, also mein Wunsch, schon geplatzt. Hebamme ging dann auch nicht, was ich mir dann gewünscht hatte, weil ich mir meine Wirbelsäule gebrochen hatte und ich stand plötzlich da und wusste überhaupt gar nicht, was ich machen sollte. Und dann sagte mal die Arzthelferin vom Augenarzt zu mir, dann werd doch Orthoptistin. Ja, was ist das denn? Kannte ich nicht. Keiner kannte das. So was ganz Fremdes. Ich habe nur gesagt, hoffentlich hat es nicht mit Physik zu tun. Das mochte ich nämlich gar nicht, aber ein bisschen Optik und sowas war dann schon dabei. Ja, das hat mit Kindern zu tun. Ja, und dann so auf dem allerletzten Drücker stellte ich mich in der Uni-Augenklinik in Greifswald vor und ich wurde dann von dort aus delegiert in die medizinische Fachschule. Und dann wurde ich einfach Orthoptistin, ohne wirklich zu wissen, was das ist. Das kannte eigentlich auch niemand. Und
Ja,
das ist
ich
ein
kenne das
Beruf
auch nicht, wenn du kannst.
auch nicht. Ja, in der DDR wurden immer jeweils nur 15 Leute davon ausgebildet im Jahr. Und das ist ein Beruf in der Schielbehandlung und Diagnostik. Also, ich habe eigentlich fast vorwiegend mit Kindern zu tun gehabt. Damals haben wir auch noch an Geräten gearbeitet, nicht nur in der Diagnostik, sondern auch um Sehschwächen, einseitige Sehschwächen zu behandeln und so. Oder die Prä- und Postoperativen, also vor der OP und nach OP-Behandlung in Kliniken, wenn man in einer Augenklinik gearbeitet hat. Ich habe also da in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen arbeiten können. Das habe ich etwa 15 Jahre lang gemacht. Und im Nachhinein habe ich mich natürlich gefragt, warum bin ich in diesem Beruf gelandet? Aber erstmal war als Mutter, für eine Mutter von drei Kindern, also sehr mutterverträglich, also dass ich mich gut um meine Kinder kümmern konnte. Dann hatte ich da eben auch schon mit Kindern zu tun, was dann viel später in meiner spirituellen Arbeit auch wichtig war. Da hatte ich schon guten Vorlauf, weil ich da auch mit Kindern gearbeitet habe. Ja. Wie war jetzt deine Frage weiter?
Was du sagen würdest, dass deine Berufung ist.
Genau, das war also der Anfang vom Sehen oder mit dem Sehen. Und da bin ich irgendwann mal, als wir dann in den Westen ausgereist sind, noch vor der Wende, dann bin ich irgendwann Seelehrerin geworden. Das war auch so ein komischer Zufall. Ich sag mal, 15 Jahre lang habe ich den Leuten Brillen aufs Auge gedrückt und dann habe ich 15 Jahre wieder dafür gesorgt, dass sie wieder los wurden. So mit Seekursen. Ich habe dann ganz viele Seekurse gegeben. Ich bin dann auch noch Kinderseelehrerin geworden. Und ja, ich habe dann irgendwann mal ja, in diesem Intensivseminar, in einem spirituellen Intensivseminar, der Weg ins Licht, habe ich dann erstmal mitgekriegt, was meine Lebensaufgabe ist. Und da ging es darum, dass ich den Menschen helfe, ihre Qualitäten zu erkennen und zu leben. Und dann mit dem Sehen, ich hatte vorher schon eine Shiatsu-Ausbildung gemacht, da habe ich erstmal gelernt, Energien zu fühlen. Dann mit der Seelenlehrer-Ausbildung habe ich erlebt, wie Menschen, die ihre emotionalen Blockaden, ihre Themen gelöst haben, wie sich das auf den Körper ausgewirkt hat, also auf die Augen. Und nicht zuletzt kam man ja auch schon für diese Seharbeit, innere Seharbeit, die ich jetzt mache, die medizinischen Grundkenntnisse, die ich ja auch schon als Ärztin hatte, die kamen mir einfach auch zugute. Also, das war alles war ein super Vorlauf für das, was ich jetzt mache. Natürlich geht es immer ums innere Sehen. Also in diesem spirituellen Intensivseminar ging es für mich ums innere Sehen, um mich selber wahrzunehmen mit meinen Stärken und Schwächen und die aufzulösen. Und ja, dann, worin das Ganze gipfelte, war eigentlich, als es darum ging, dass ich von meinem Lehrer meine Kernkompetenz entwickeln lassen konnte, entfalten lassen konnte, herausarbeiten lassen konnte. Und was war's? Sichtbar werden. Also wir kennen ja von vielen Coaches und so, dass man das so vom Kopf her erarbeitet werden wird, womit möchtest du denn sichtbar werden? Und hier ist es einfach so, dass ich in dem feinstofflichen Feld der Menschen erkenne, was ist denn da versteckt? Was gibt es da? Was ist ruht da im Vergessen? Und das kann ich dann mit dieser speziellen Energie, die ich habe, kann ich das herausarbeiten und dann noch sichtbar machen. Und so ist das einfach, meine Berufung ist einfach so ein toller Weg gewesen, angefangen eben von Orthoptistin, wo ich jetzt spirituelle Lehrerin bin und wo es um die inneren Qualitäten geht, die sichtbar werden zu lassen. So, und damit ist das jetzt mal meine berufliche Berufung, aber zu meiner Berufung gehört natürlich auch noch, bin ich glücklich, bin ich an meinem richtigen Platz, bin ich, kann ich auch für mich sorgen? Ne, das ist eigentlich so dieser innere rote Faden im Leben, die innere Stimme, die innere Führung, um die es geht.
Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen, ob für dich der Beruf die Berufung ist oder ob es darüber hinausgeht. Das hast du jetzt ja damit schon beantwortet. Sehr spannend und ja, sehr, sehr ungewöhnlich. Das ist ja nicht so ein, also natürlich, ich glaube, wenn man jeden Menschen befragen würde, kommt da eine ganz, ganz besondere Geschichte, aber trotzdem dieses. Ja, dein Werdegang so bis hin zu der spirituellen Lehrerin und der Leiterin von einem spirituellen Seminarzentrum, das ist ja überhaupt nicht gewöhnlich. Deswegen wollte ich ja auch gerne mit dir sprechen und so deine Perspektive hören. Vielleicht, um es so ein bisschen besser, wenn man damit nicht so vertraut ist, um es ein bisschen besser verständlich zu machen, was ist denn heute so deine alltägliche Arbeit? Was machst du? Also wir
Ja, die ist im Moment sehr im Wandel. Also bis kurz vor Corona war diese Arbeit noch so, dass wir viele Veranstaltungen hatten, also so ein spirituelles Rahmenprogramm, wo Menschen einfach unangemeldet kommen konnten. Das hatten wir ungefähr 12 Jahre lang, so 12 bis 13 Veranstaltungen. Dann haben wir es etwas reduziert, weil mein Mann, der Taro, ja auch noch als Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie voll in der Praxis gearbeitet hat, in der kassenärztlichen Praxis, weil wir irgendwann gemerkt haben, hey, irgendwie brauchen wir auch noch Luft für uns. Also, was ja auch irgendwo Berufung ist. Und dieses spirituelle Rahmenprogramm von Meditation und verschiedenen Feuerritualen und Bajan singen, wo die Leute einfach kommen konnten, um sich um aufzutanken, um sich wieder mit ihrem eigenen Licht zu verbinden, das wandelt sich jetzt gerade. Das wurde schon ein bisschen weniger, als mein Mann dann plötzlich starb, 2019. Und jetzt entwickelt sich so nach und nach das Neue. Es gibt noch bei mir das Duni-Feuer einmal im Monat. wo man sich treffen kann, wo man das Feuerritual mitmacht, wo wir gemeinsam meditieren und dann gemeinsam frühstücken, wozu jeder was mitbringt. Aber ansonsten geht es eigentlich meines Erachtens jetzt mehr um mein Sein. Also einfach durch mein Dasein, also das zu leben, was ich wirklich, was meiner Berufung entspricht, stoße ich eben genauso in diesem Netzwerk von Menschheit, genauso den Impuls an, wie jemand, der im Rollstuhl sitzt, ne, und sich nicht mehr bewegen kann, wenn er so in sein Sein geht. Und mein Sein ist einfach dieses mit der Qualität Lichtzentrumsleiter. Das ist gerade das, was sich so ein bisschen entwickelt und was ich im Moment einfach erstmal lebe. Wie sich es weiterentwickelt, weiß ich noch nicht. Es geht jetzt auch viel mehr darum, einfach in die Welt zu gehen. Sonst kamen die Leute zu mir und jetzt gehe ich mit diesem Lichtzentrumsbewusstsein auch mehr zu den Menschen. Und bei mir bietet sich das ja jetzt an, durch die Lesungen zu meinem Buch.
Ja, du hast dein Buch veröffentlicht letztes Jahr, nicht?
Genau.
Leicht wie eine Feder. Ich verlinke euch das hier unten drunter.
Das Leben ist leicht wie eine Feder.
Ach
Ja.
so, das, ja, Entschuldigung.
Nicht, dass wir vorher nicht auch schon rausgegangen wären. Das natürlich waren wir auf Messen und wir haben viele Vorträge gehalten und alles Mögliche gemacht. Aber jetzt ist das noch mal mit einer anderen Seinsqualität. Mit diesem Bewusstsein, ja, wenn ich genau das tue, was jetzt dran ist für mich, dann bin ich genau dieses Sahnehäubchen auf der großen Torte, wie jeder andere auch sich als Sahnehäubchen erfüllt.
Wenn man es so sehen kann, also ich finde, das ist etwas ganz Besonderes zu verstehen und es dann auch noch zu machen, dass es nicht immer das Tun ist, was so viel bewirkt, sondern manchmal, du nennst es das Sein, also vielleicht kann man es auch sagen, die Präsenz, die jemand hat und
Ja.
die Aufmerksamkeit und die Gegenwärtigkeit, mit der jemand, wo auch immer sie oder er ist, anwesend ist und dass das auch eine Wirkung hat.
Auf jeden Fall. Und darum geht es eigentlich, dass jeder Mensch wieder dahin kommt, so in seiner eigenen, in seinem eigenen Feld, in seiner Berufung eben zu sein. Und damit einfach eine Präsenz zu haben. Und wenn wir da alle wieder irgendwo hinkommen, dann kann es alles miteinander viel besser fließen.
Ja, das ist irgendwie einleuchtend, denn da, wo Menschen sich in Präsenz und Gegenwärtigkeit begegnen, ist ja, würden ja ganz viele Dinge nicht mehr stattfinden, die jetzt einfach aus so einer Unbewusstheit heraus passieren, nicht?
Also geht irgendwie darum, sich selbst zu erfüllen. Und das macht ja eine ganz tiefe Zufriedenheit auch. Und man muss nicht mehr den anderen beneiden, man muss niemanden bekämpfen, es gibt keine Konkurrenz. So, im Gegensatz, man kann sich gegenseitig viel besser unterstützen. Dadurch auch durch sein Sein.
Ja.
Weil ich dem anderen auch meinen Raum lasse, seinen Raum lasse.
Ja. Ja. Ja, ich schaue gerade, wenn ich überlege, wie ich die Überleitung zu meiner nächsten Frage, die mir so jetzt gerade beim Zuhören kam, schaffe, aber vielleicht entsteht die Überleitung durch das, was du darauf antwortest.
Ja.
Ich habe mich gerade gefragt, ist das etwas, womit die Menschen, die zu dir kommen, also in deiner Funktion als Lichtzentrumsleiterin, deine Besucher und Klientinnen und Klienten, ist das so, ihr inneres Anliegen, dieses Sein wieder zu entdecken und zu erleben?
Meistens kommen sie eher, weil sie etwas weghaben möchten. In einer Angst oder irgendwas, was gerade im Leben schräg läuft, oder sie merken, irgendwas knüppelt sich in ihnen zusammen und sie möchten irgendwas ändern und wissen nicht, was da ist. Und eigentlich mein Fokus geht mehr dahin, was will sich denn dadurch ausdrücken, was der Mensch leben will? Was hat sich dahinter versteckt? Wo ist das Potenzial? Da geht es dann wieder um die Sichtbarkeit. Was, also wenn sich irgendwas zusammenknüppelt in meinem Leben, dann weiß ich mit Sicherheit, dass es mich irgendwo hinbringen will. Das wusste ich sogar, als mein Mann ganz plötzlich gestorben ist am Herzinfarkt und ich ihn hier aufbahren lassen habe in seiner auf seiner eigenen Behandlungsliege oder Untersuchungsliege in seinem Behandlungszimmer. Da stand ich davor und ich wusste in dem Moment, es ist Oberscheiße, aber es will mich irgendwo hinbringen. Und das ist zum eigenen Tod. So, der vielleicht viel näher dran liegt, als ich da in dem Moment, als ich immer gedacht habe. Aber es ist für mich immer so, wenn sich im Leben irgendwas schräg anfühlt, wenn ich irgendwas nicht möchte oder mich von anderen irgendwie gepeinigt fühle, es ist immer was dahinter, wo es hingehen möchte, wohin es zeigt.
Würdest du sagen, das ist vielleicht sogar noch häufiger so? Du sagst, die Menschen kommen erstmal, weil sie irgendwas stört oder sie mit irgendwas ein Problem haben. Ist es der Weg, die eigene Berufung zu finden, um nochmal auf das Thema zurückzukommen? Meinst du, der geht erstmal selten über dieses, dass sich jemand fragt, was ist eigentlich meine Berufung, sondern dass man vielmehr auf so einer Ebene beschäftigt ist, was will ich alles nicht und was läuft alles schief?
Ja, da hängen die meisten fest. Die kommen, na, die Menschen, die schon lange zu uns kommen, die wissen natürlich, dass es um was anderes geht, was dahinter steht, dass etwas frei werden möchte, was sie noch nicht gelebt haben bisher, dass einfach sie viel mehr sich Raum geben können und dass der Raum erstmal erschlossen und frei gemacht wird oder so die Ausstrahlung ihres energetischen Herzens, also vom Herzchakra, die Ausstrahlung ihrer Liebe. Dass die einfach anfangen kann, größer zu werden. Das wissen eigentlich die meisten schon, die schon länger zu uns kommen. Aber wer zu mir einmal kommt, der möchte erst mal was weghaben. Oder wer das erste Mal kommt. Und dann aber ist es leider so, dass die meisten Menschen dann irgendwo noch gar nicht so viel Veränderung in ihrem Leben spüren. Deshalb mache ich ja zum Beispiel nur noch Langzeitbegleitung. Dass ich einfach gucke, so wie viel Zeit braucht derjenige, in wie vielen Schritten, wie viele Sitzungen, in kleineren oder größeren Schritten, damit der Mensch jetzt ein wesentliches Stückchen in seinem Leben weiterkommt und etwas von sich selbst leben kann, was er bisher nicht gelebt hat. Also das ist eigentlich ja so mein Ziel, dass es nicht immer nur darum geht, hey, ich gehe da zu einer spirituellen Lehrerin, weil die macht das weg, was für mich so schrecklich ist, sondern dass man dieses Schreckliche auch irgendwo mit dem Dankeschön an die innere Führung betrachten kann.
Ja, das ist ja aber auch erstmal ein ordentlicher Perspektivwechsel. Also so denken wir in unserem Alltagsbewusstsein nicht, oder viele von uns, behaupte ich jetzt mal. So ist jetzt die, sag mal, die normale Sichtweise ja nicht. Also es ist ja sehr, wie soll ich sagen, alles wird so lo voneinander losgelöst betrachtet, kommt es mir oft vor. Und dass wir gar nicht erkennen, dass da Zusammenhänge sind und dass vielleicht auch diese Wertung von gut und schlecht oder ja, dass die manchmal einfach zu kurz greift, dass
Ja.
wir gar nicht merken, dass das Schlechte einen Zusammenhang mit dem Guten in unserem Lebenslauf hat.
Und ein Motor sein kann für was wir viel größer leben können.
Ja, was würdest du vielleicht nochmal, ich habe dir ja vorab meine Fragen geschickt und ich hatte gedacht, ach, dann frage ich Sashi mal auch, was sie für einen Tipp hat für jemanden, der sich vielleicht fragt, ja, wie lebe ich denn meine Berufung oder wie finde ich die? Aber Jetzt so aus unserem Gespräch denke ich so, vielleicht ist das gar nicht die Frage, die sich die meisten stellen, weil ich finde es immer so spannend, wie kann man Menschen helfen auf einem ganz niedrigschwelligen Level. Und vielleicht beginnt das gar nicht mit der Frage nach der eigenen Berufung, dann vielleicht eher, wie würdest du, und das ist jetzt ein ganz, natürlich ein ganz grober Verallgemeinerung, weil wir hier gar kein konkretes Beispiel haben, aber wenn man ein Problem im eigenen Leben hat, etwas, was man weghaben möchte und jetzt vielleicht gerade keine spirituelle Lehrerin zur Hand hat, obwohl man dich natürlich kontaktieren kann, aber rein hypothetisch, wenn man erstmal selber sich mit einer Sache konfrontiert fühlt, was würdest du sagen, gibt es einen ersten Schritt oder eine Frage oder irgendwas, was man sich selber stellen kann, was vielleicht hilfreicher ist als das, was man so versucht, indem man versucht, was wegzukriegen?
Ja, ich würde sagen, öffne doch erstmal dein Herz dafür, für das Geschenk, was diese Schwierigkeit, die du da gerade in deinem Leben hast, diese Schwierigkeit enthält. Welches Geschenk, beinhaltet diese Schwierigkeit? Einfach mal dein Herz dafür zu öffnen und dann, kannst du mal gucken, was im Leben dir passiert. Wenn ich schon mein Bewusstsein dahingehend ausrichte, dass da auch ein Geschenk dahinter steht, hinter zwischen dem ekligen Chef oder des Gemobbtwerdens von der Kollegin, zu gucken, irgendwas will von mir daraus, was ich noch nicht weiß. Und schon kommt man raus aus dieser Opferhaltung. Weil die Opferhaltung lädt ja ein, noch mehr eins draufzugeben.
Ja. Hast du dann, meine Entschuldigung, ja?
Und dann wird es immer mehr. Dann kriegt man noch mal eins auf die Mütze.
Ja.
Und ja, was wolltest du sagen?
Ich wollte fragen, hast du da ein Beispiel von einer Klientin auch meinetwegen, wo du jemanden begleitet hast und so gemerkt hast, ja, genau das kann möglich werden, wenn man sich darauf einlässt, auf diesen Weg.
Ja, ich habe da jetzt gerade jemanden im Hinterkopf. Es ist immer, auch wenn ich so mit jemandem arbeite und ich begleite gerade jemanden über längere Zeit, wo es ganz schwierig zunächst war, die vielen Male, die sie kam, zu erkennen, dass das, was sie da erlebte, dass es genau das Richtige für sie war. Und ja, wie kann ich denn das jetzt praktisch ausdrücken? Ach, das ist schwierig. Kann es vielleicht eher an meinem eigenen Leben? Ich kann
Ja.
es an meinem eigenen Leben
Ja,
erkennen.
sehr gerne, sehr gerne.
Also dieses, als Pastorentochter mal eins auf die Mütze zu kriegen, nicht? Das war so, ich war immer klein und zart. Und dann kamen große Schuljungs und haben Ranzen mir eins auf den Kopf gedonnert, na, Pasta oder so. Und dieses etwas anderes zu leben als alle leben, muss nicht darin gipfeln, dass man immer versucht, es den anderen gleich zu tun, sondern ich habe das natürlich gemacht. Ich habe mich immer angepasst, um eben nicht so aufzufallen, aber es hat mich dahin gebracht, dass ich einfach auch immer mehr davon aufgelöst habe und deshalb auch in der Lage war, hier einen Weg zu gehen, der mit meinem Mann zusammen diesen Weg zu gehen, der nicht gewöhnlich war. Also ich habe praktisch zu dem Mut gefunden oder wir haben zu dem Mut gefunden, einen Ausreiseantrag aus der DDR zu stellen, wo man ja nie weiß, landet man damit auch im Knast oder nicht. Das ist ja nie sicher gewesen und wir hatten halt drei Kinder. Und das war nicht so ganz ohne. Also ich habe einfach schon durch diese Benachteiligung früher, habe ich einfach schon auch bin mutiger geworden. Das war eine lange Zeit nicht, aber auf einmal war es da.
Weil dir klar geworden ist, dass du sozusagen schon die Konsequenzen, vor denen man vielleicht Angst hat, dass du die sowieso schon erlebt hast und kennst.
Genau, dass ich die schon kenne und ich irgendwie das Gefühl, na, ich hatte einfach auch so ein, ich würde mal sagen, Gottvertrauen. Ich hatte dann schon so ein Gottvertrauen, ja, das ist so, immer gegangen und dass dann wird dieses auch gehen, weil wir genau wussten oder ich wusste auch genau, dies ist der Schritt, den wir als nächstes tun müssen, obwohl wir den 10 Jahre vorher total abgelehnt haben. Wir haben immer gesagt, das würden wir nie tun, unsere Heimat verlassen. Und dann wussten wir es auf einmal, das war auf einmal klar und dann war so eine Gewissheit da, ja, alles, was kommt, wird uns irgendwie weiterbringen, obwohl ich da ja noch gar nicht Ahnung von dieser spirituellen Betrachtungsweise hatte. Aber irgendwie hatte ich da so eine Art Gottvertrauen, dass es alles schon richtig gehen würde, selbst wenn wir im Knast landen würden.
Ja, wow.
Ist das da ausreichend?
Ja.
Wartet.
Ja, und es deutet ja auch schon etwas an, worüber ich auch gerne mit dir sprechen möchte, die eigene Berufung zu leben. Das ist so eine, hat ja auch so ein bisschen so eine romantische Vorstellung von so, ja, von Freiheit und einfach das tun, was das Herz einem sagt und dass sich das dann immer gut anfühlt. Aber
Nee.
so ist Berufung ja auch nicht. Magst du dazu was? Also, oder ich habe ein ganz konkretes Beispiel, weil ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch auch noch ein anderes Interview mit dir angehört und da sagtest du zum Beispiel, dass das Buch, was du jetzt letztes Jahr veröffentlicht hast, das fiel dir gar nicht so leicht von Anfang an und du wolltest dich eigentlich auch so ein bisschen davor drücken. Kannst du das ein bisschen so erzählen, warum und warum hast du es dann doch gemacht?
Ja, also es ging ja schon los, als mein Mann plötzlich da tot vor mir lag, dass ich ja, dass das ja auch ein Schmerz war und trotzdem dies nicht gut anfühlen von dem Schmerz, dass das trotzdem gut weiterging. Und mit dem Buch war es irgendwo genauso. Es war plötzlich eine Situation, wo ich mit jemandem über dieses Buchschreiben gesprochen hatte, dass ich da schon so oft eine Aufforderung von manchen Leuten erhalten hatte. Und die Antwort von dieser Frau hat mich in dem Moment so getroffen, wie der Blitz getroffen. Und ich wusste, ich muss es tun, auch wenn ich da jetzt überhaupt keine Lust dazu habe und mein Privatleben offenlegen muss und es mich eine riesen Disziplin kostet, da jeden Tag mich ums Schreiben zu kümmern, obwohl ich eigentlich ja auch was anderes zu tun habe. Und es war wirklich so, dass ich manchmal den ganzen Tag irgendwas anderes gemacht habe, 1000 Dinge erledigt habe, bis ich mich dann endlich abends überwinden konnte, was zu schreiben. Und dann habe ich manchmal nur eine Drittelseite geschafft. Also das hat sich ganz sicher nicht schön angefühlt. Das war immer ein innerer Kampf. Aber ich wusste, ich muss es jetzt tun, obwohl ich es lange, lange abgelehnt habe.
Würdest du sagen, das ist ein besserer Ratgeber zu hören auf dieses Gefühl, was einem sagt, das ist dran, auch wenn sich es nicht gut anfühlt, als jetzt immer dem hinterher zu jagen, ah, was fühlt sich denn gut an?
Genau, so ist es. Und wenn ich innerlich weiß, also ich unterscheide auch zwischen Bauchgefühl und Herzgefühl. Für mich ist Bauchgefühl sowas wie Gefühle eben. Und Herz ist so eine Instanz. Die ist einfach Liebe. Und diese Liebe ist nicht irgendein Gefühl, sondern die ist unser intuitiver Punkt in uns. Auch wenn es sich liebevoll anfühlt, aber das ist ja eine Liebe, die nicht wertet und die bindungsfrei ist. Das ist ja einfach eine Liebesebene, aus der wir gut entscheiden können. Und wenn ich dann weiß im Herzen, oder ich habe ja auch noch andere Möglichkeiten dazu gucken, was ist dran, dann mache ich das. Und wenn ich da eben solche Widerstände in mir spüre, wie mit dem Buchschreiben, dann gucke ich, wer könnte mir da weiterhelfen? Wer könnte mir das, was da mir im Weg steht, auflösen mit energetischer Arbeit? Und so komme ich einfach Schritt für Schritt und Stück für Stück vorwärts, indem ich wirklich gucke, was ist für mich dran, was will sein, was will von mir gelebt werden. Und wenn ich da halt nicht so richtig mit mir im Fluss bin, dann gibt es Hilfe dafür. Die eben genau die Qualität in mir herausarbeitet, die mich daran hindert, das eben zu leben. Also in dem Fall war es ja jetzt die Qualität, etwas zu schreiben, was andere tief berührt in ihrem erleben in ihren Schwierigkeiten, in ihrem Loslassen müssen und wie sie da durchkommen. Also, dass es einfach leicht, trotz der Schwere, eine Leichtigkeit hat.
Ja.
Es hat jemand so schön beschrieben, es stand mal plötzlich jemand aus dem Dorf hier vor der Tür und sagte so, ich muss dich unbedingt, muss dir das selber sagen, ich kann dich jetzt deshalb, konnte dich deshalb jetzt nicht anrufen. Ich habe eben dein Buch gelesen, ich musste es einfach durchlesen. Ich habe mir heute Morgen noch freigenommen von der Arbeit, um es durchlesen zu können. Und jetzt fühle ich mich, als wenn ich eine Woche Urlaub gemacht habe. Ich bin ganz entspannt und erholt.
Wow.
Und dabei war es ein Buch über Tod.
Ja, das ist wirklich besonders. Ja, überhaupt dieses, ich meine, wir sprechen da jetzt so drüber und also man spürt so, wow, ja, du hast das wirklich, du bist da ganz bewusst durch diesen Prozess durchgegangen. Du hast den Schmerz nicht ausgeklammert. Aber du hast auch irgendwie das andere, so diese Herzensebene ist auch in dir präsent. Und ich stelle mir das so, also ja, ich finde das ganz besonders, weil ihr habt ein langes Leben zusammengeteilt und wenn ihr auch euer Seminarzentrum zusammengeleitet habt, dann ist ja auch also auch eure Berufung, denke ich mal, ein Stück weit miteinander verwoben gewesen. Und auf einmal stehst du alleine da und es ist ein ganz anderer Weg. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, es ist ein ganz anderer Weg. Erstmal wollte ich natürlich abhauen hier, ne? Zu Anfang ist ganz klar, wie soll ich als Frau alleine in dem Alter, ich war gerade ins Rentenalter gekommen und wollte es mir zusammen mit Taro irgendwo ein bisschen schön machen. So, und dann stirbt er mir so einfach weg. Und ja, in diesem großen Haus alleine, das konnte ich mir als Frau einfach noch nicht vorstellen. Also vom Kopf her ist es unmöglich, ne, dieses Riesenhaus hier zu bewohnen und das Riesengrundstück zu versorgen. Und ich hatte mich schon an der Ostsee umgeguckt und wollte dahin ziehen. Dann gab es Kollegen, die eben auch eine spezielle Fähigkeit haben, so Vision und Führung zu vermitteln. Und auf einmal, als sie mit mir gearbeitet hatten, war klar, ich bleibe hier und ich schaffe das. Also nicht nur schaffen, es ist gut so, es ist richtig so. Natürlich sind jetzt auch diese Phasen da, wo ich denke, ach eigentlich, wie soll das hier weitergehen? Und dann nicht dieses alte Fachwerkhaus mit Reetdach und dann ist hier was zu reparieren und heute Morgen hatte ich gerade wieder einen Handwerker hier, wo plötzlich wieder irgendwas aufbrach, wo es wieder Dreck gibt. Und meistens merke ich dann, wenn ich mich darauf einlasse, hey, ja, irgendwas, es wird schon weitergehen und irgendwo schaffe ich das irgendwie. Also es ist nur, ich schaffe das, ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, aber ist das Richtige hier am Platz und es wird auch sich eine richtige Lösung dafür zeigen. Und ich habe da auch sämtliche Unterstützung aus dem Kosmos. Und warum kann mir dann irgendwas passieren, was irgendwie zu meinem Nachteil ist? Ich werde dann auch die Kraft haben, wenn ich mich darauf einlasse, das zu tun, was dran ist, dann geht das auch. Und dann ist es manchmal auch gar nicht so schlimm. Das habe ich heute schon gemerkt, das, was der Schornsteinfeger mir als erstes sagte, das hörte sich ganz furchtbar an. Und okay, muss ich mich wohl darauf einlassen. Und mit den Telefonaten und dem nächsten Handwerker, da zeigte sich das dann, naja, ist nicht ganz so schlimm, wie gedacht. Irgendwie findet sich wieder eine Lösung.
Ja, das ist echt bewundernswert. Und gleichzeitig stelle ich mir auch die Frage, hast du manchmal das Gefühl, also ich kenne das auf jeden Fall von mir, dass wenn man all dieses Wissen, ich sage jetzt mal über diese anderen Ebenen, die es noch gibt, also diese, ne, zum Beispiel auch das ja, dann du auch spürst, dass die Seele von deinem Mann, also dass er nicht komplett, dass der Tod nicht bedeutet, dass jemand komplett weg ist, sondern vielleicht, dass er die Ebene wechselt. All diese Dinge. Ich habe das Gefühl, manchmal hält man sich daran wie fest, um auch über dem Schmerz drüberstehen zu können und ihn so ein bisschen zu rationalisieren. Und das ist aber manchmal weiß man vielleicht all diese Dinge und es tut trotzdem weh und es ist dran, genau das zuzulassen, diese menschliche Ebene. Hast du das Gefühl, das war für dich auch ein Thema?
Ja, absolut. Also als dann der Tado gestorben war, dann kriegte ich viele Angebote. Meine Söhne wollten mich zu sich nach Hamburg holen, dass ich hier nicht alleine bin in der Zeit zwischen Tod und Trauerfeier und so. Und eine Freundin wollte zu mir ziehen und ich habe gedacht, nein, lasst mich hier bitte alleine, damit ich Raum haben kann für meinen Schmerz. Das war mir ganz wichtig. Und es ist erstaunlich, das beschreibe ich einfach auch in diesem Buch, was ich so damit erlebt habe, dass ich aber auch gleichzeitig immer noch eine Tür offen lassen konnte für mein Glücklichsein, weil das ist ja naturgemäß in uns, es ist ja da. Und dass ich wusste auch, ich kann mich entscheiden, ich will jetzt meinen Schmerz und meine Traurigkeit leben und ich kann aber mich auch entscheiden für mein Glücklichsein, aber ich wollte diesen Schmerz und diese Traurigkeit leben, weil diese Schmerz und Traurigkeit haben auch eine Art von Schönheit. Also dieses Traurigsein, diese Trauer habe ich auch auf eine Art genossen, wenn man genießen dazu sagen kann. Also ich wollte einfach dieses Gefühl in seiner ganzen Größe auch spüren.
Es hat ja auch etwas von einer Würdigung und einer Wertschätzung dessen, was man ja eben auf einer Ebene doch tatsächlich verliert, oder?
Genau, ja. Und das konnte ich auch nicht mit irgendwelchen Bewusstseinssachen wegdenken oder und das wollte ich auch gar nicht, weil es gehört ja auch zu uns. Es geht ja darum, alles in uns darf einen Platz haben. Ich sage mal, einen liebenden Platz in meiner Erfahrungswelt. Da gehört genauso meine Wut dazu wie meine Gelassenheit, weil das ist ja auch oft so, dass man erwartet, dass Leute spirituell schon lange unterwegs sind und da schon einiges sich erschlossen haben, die dürfen doch nicht wütend sein. Ja, aber natürlich, auch die Wut gehört doch zu uns. Nur es geht darum, dass wir uns an diese Gefühle nicht binden.
Ja. Das hast du sehr schön gesagt, ja.
Es geht ja darum, dass wir sie leben.
Ja, und auch was wir mit ihnen machen, nicht? Also das ist ja auch, Emotionen oder Gefühle haben ja auch eine Energie und wir können der ja eine Richtung geben, so.
Ja. Also ich habe gerade heute Morgen mit einer Kollegin ein Date gehabt. Also sie hat mit mir gearbeitet zu einem körperlichen Problem, wo einfach nochmal hochkam. Ja, jetzt gibt es nochmal eine Phase von Traurigkeit. Die hat es ein bisschen anders gelagert, aber ich darf sie wieder annehmen. Ich darf wieder sie wieder leben. Ich habe das schon unterschwellig so die letzten Wochen gemerkt. Und dachte, es kommt ja doch noch mal wieder was hoch. Ich hätte ja doch den Taro gerne noch hier. Also, ja, jetzt fehlt er mir. Also das war jetzt so war einfach noch mal eine andere Schicht, in der ich noch mal in die Traurigkeit kommen konnte, die sich auch erlösen darf. Es geht dann immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und je mehr ich da zulasse und ihm einen Platz gebe in mir, umso mehr kann eben auch diese andere Qualität in mir leben. Ne, diese Fröhlichkeit, das habe ich sofort gemerkt nach dieser Arbeit mit mir. Oh, da kommt jetzt auch Freude auf.
Ja, sehr schön. Ja. Ja, vielen Dank, Sashima. Ich finde das ganz, ganz berührend, was du alles hier mit uns teilst. Das ist ja nicht selbstverständlich, aber du hast es ja auch vorhin gesagt, es war dir erstmal nicht so danach zumute. Du wusstest, wenn du das Buch schreibst, dann musst du ganz viel über dich selber preisgeben. Das ist nicht selbstverständlich und kann man auch Gefühle zu bekommen, dass es unangenehm ist. Und ich habe das Gefühl, es ist trotzdem immer so inspirierend und bereichernd, wenn jemand das macht. Deswegen ganz herzlichen Dank. Ich schaue gerade noch mal in meine Notizen, ob ich noch etwas fragen wollte. Vielleicht noch, gibt es irgendetwas, was du gerne noch an dieser Stelle den Menschen mitgeben möchtest?
Ja, also eigentlich, ich kann eigentlich nur das mitgeben, was ich selber auch gelebt habe. Also ich kann nur sagen, es ist zutiefst erfüllend, sich selbst so immer mehr zu entblättern. Und ich würde das auf jeden Fall bis zu meinem Lebensende machen. Also ich kann nur jeden ermuntern, mach dein Herz auf dafür, dass alles aus dir zum Vorschein kommen kann. All das Unerfüllte und das, woran du gebunden bist. Und damit kommt eben auch das, was eigentlich gelebt werden möchte, was noch gelebt werden möchte, was du noch gar nicht erschlossen hast.
Ja, oh, sehr schön. Vielen Dank. Und ja, du
Gerne.
gehst mit deinem Buch auch auf Lesereise, beziehungsweise sie hat schon begonnen. Ich glaube, es stehen noch nicht alle Termine. Wenn man sich dafür interessiert, auf welchem Kanal kann man sich da am besten mit dir verbinden?
Ja, ich habe das, also ich habe es jetzt erstmal ganz schnell wieder reduziert, weil ich gemerkt habe, ich komme schon wieder in diesen alten Turn rein von Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und darum geht es eigentlich gar nicht mehr. Also der nächste Termin ist am 11. Mai in Münster. Dann bin ich gerade jetzt noch in Vorbereitung von im Allgäu. Also ich will es zumindest nicht in so einen Arbeitsturnus kommen. Wenn ich eh irgendwo hinfahre und meine Tochter im Allgäu besuche oder wenn ich vielleicht irgendwo mich mal wieder nach Rügen bewege, weil da der Taro herkommt und wir da demnächst eine Kunstausstellung von der Verwandten besuchen oder ich besuche, dass ich das damit in Verbindung bringe. Also, dass es nicht mehr so darin ausartet, dass ich ständig nur ans Arbeiten denke ich mache es gerne. Ich habe es furchtbar gerne gemacht, diese 20 Jahre hier im Zentrum. Habe ich wirklich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und das habe da auch tiefste Erfüllung gefunden, aber es gehört mehr dazu. Und
Ja.
gerade jetzt auch in meinem Alter, ich bin ja nun wirklich schon eine Großmutter mit 7 Enkeln, da muss das nicht mehr so sein wie früher. Und auch selbst wenn ich auch mit 40 geht es auch darum, wirklich zu gucken, was ist jetzt im Fluss? Natürlich gibt es Phasen, dass man ackert bis zum Abwinken. Das kann man gut mal machen, aber trotzdem guckt, was ist dran? Ist es jetzt dran, ackern bis zum Abwinken oder ist es dran, jetzt einfach mal gar nichts zu machen? Löcher in die Luft zu starren.
Ja, sehr schön. Und ja, wenn man sich für eine Lesung interessiert, kann man sich bei dir in Newsletter eintragen oder über
Ja,
Facebook
genau.
oder wo erfährt man davon am besten?
Also www.sashima.eu ist meine Homepage und da kann man sich für Newsletter eintragen. Da ist jetzt kein Programm mehr auf der Homepage, wie wir das früher hatten. Ich schreibe das immer in monatlichen Newslettern.
Alles klar. Ja, ich verlinke das dann hier unten drunter. Kann man sich eintragen. Auch ich werde auch nochmal das Buch verlinken. Das Leben ist leicht wie eine Feder, wer sich dafür interessiert. Ja,
Ja, auf
ganz.
Amazon gibt es auch schon ein paar Rezensionen.
Ja, super. Schön. Ja. Ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Sashima, für deine Offenheit und für die Inspiration. Das ist wirklich ja ganz beeindruckend und auch. Also wenn man überlegt, dass eigentlich wir haben jetzt über die Dinge so gesprochen, so ganz leicht, locker, flockig, aber das ist ja wie ganz viele Leben schon in eines gepackt. Also du hast wirklich ja einfach so eine reiche Erfahrung und das ist so schön, dass du das so teilst. Vielen Dank.
Gerne. Offenheit habe ich ja jetzt lange genug geübt, mit dem Buch auf alle Fälle.
Ja.
Und ja, ich glaube, damit hilft man auch am besten anderen weiter, wenn man sich einfach zeigt.
Ja. Ja, ich wünsche dir alles Gute und viel Freude für die Lesereise und dass es genauso wird, wie du es dir wünschst, dass es eine gute Mischung aus Begegnungen mit den Menschen, aber auch nach dir zu schauen wird, was gut für dich ist. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende jetzt hier an dieser Stelle mal die Aufzeichnung und bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch, wenn euch dieses Interview gefallen hat und stellt gerne eure Fragen in den Kommentaren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, das war das Gespräch mit Sashima Müller-Titel. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht. Es hat bereits ein Interview in dieser Serie gegeben, das in schriftlicher Form stattgefunden hat. Ich verlinke das dir hier unten drunter in der Infobox. Und wenn du gerne mehr von solchen Gesprächen sehen möchtest, dann lass es mich wissen, indem du dem Video einen Daumen hoch gibst. Und wenn du den Kanal abonnierst, wirst du natürlich sofort benachrichtigt, sobald es wieder ein neues Video hier gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Thank you.